Ja, lieber Fersten, herzlichen Dank für die freundlichen Begrüßungsworte. Ihnen allen einen schönen guten Morgen. Ja, ich freue mich sehr, wieder bei Ihnen sein zu dürfen. Wieder, weil ich ja vor 2 Jahren, glaube ich, schon mal das Vergnügen hatte, hier zu Ihnen sprechen zu dürfen. Damals ging es um das Thema Spiel, was mich zu der Zeit sehr beschäftigt hat, woraus auch ein Buch hervorgegangen ist. Heute soll es um das Thema Verantwortung gehen. Und als ich mir überlegte, was ich denn in diesen Kongress Sinnvolles einspeisen könnte, da kam mir die abenteuerliche Idee, wie es denn wäre, einmal versuchsweise das Stichwort Abenteuer mit dem Stichwort Verantwortung zu verbinden. Und so entstand dann der Vortragstitel Abenteuerverantwortung oder auch Abenteuerverantwortung. Ich weiß nicht, ob Sie den Unterschied hören. Man kann es auf doppelte Weise verstehen, was hier geschrieben steht. Wie Sie es am Ende verstehen wollen, überlasse ich Ihnen. Am Ende des Vortrags, denke ich, werden Sie Ihre Interpretation dieses Titels auch gefunden haben. Ich würde gerne beginnen, indem ich zunächst einige philosophische Reflexionen vorwegschicke, die um den Begriff der Erfahrung kreisen. Und das Stichwort Erfahrung möchte ich gerne auf eine besondere Weise aufladen, um es dann gegen ein ähnlich klingendes Wort abzugrenzen, nämlich das Stichwort Erlebnis. Ich denke, Erfahrung und Erlebnis sind zwei verschiedene Phänomene unserer menschlichen Lebenswirklichkeit. Und um Ihnen verständlich zu machen, was ich wiederum unter dem Begriff Abenteuer verstehen möchte, um von dort aus dann auch einen Gedanken vorzuschlagen, wie wir Abenteuer mit Verantwortung verbinden können, scheint es mir ganz hilfreich zu sein, diese Begriffe Erfahrung auf der einen Seite und Erlebnis auf der anderen Seite zunächst zu definieren, zu umreißen, um sie dann aber auch klar voneinander abzutrennen. Zunächst aber ein bisschen was zum Thema Erfahrung, und das Bild, was ich dafür ausgesucht habe, zeigt Ihnen schon, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Wir sind nämlich zunächst einmal im Kino. Ich bin mir sicher, viele von Ihnen, wahrscheinlich die meisten von Ihnen, erinnern sich noch an einen der erfolgreichsten Kinofilme aller Zeiten. Lange Zeit war er sogar der erfolgreichste Kinofilm aller Zeiten, bis er dann durch ein anderes Meisterwerk des gleichen Regisseurs David Cameron abgelöst wurde, nämlich Avatar. Aber hier ist die Rede von Titanic, dem Film, der Ende der 90er Jahre zu einem wirklich denkwürdigen Blockbuster geraten war. David Cameron hat, als man ihn einmal in einem Interview fragte, worum geht's denn in Ihrem Film, das Ganze auf eine wunderbare Formel gebracht. Er sagte nämlich, Romeo und Julia auf einem sinkenden Schiff. Es ist großartig, ja, weil es wirklich zustande gebracht hat, Romeo und Julia auf einem sinkenden Schiff, in 7 Worten, den Plot eines 2,5-stündigen Films zusammenzufassen, zumindest für diejenigen, die so ein bisschen Kenntnis der abendländisch-europäischen Kulturgeschichte haben und mit Romeo und Julia etwas anzufangen wissen. Aber tatsächlich, der Geniestreich dieses Films bestand wahrscheinlich darin, dass es Cameron zu Wege gebracht hat, 2 große Themen der europäischen Literatur und Geistesgeschichte unter einen Hut zu bringen, nämlich die Geschichte 2 Liebenden, die erst im Tode zusammenfinden, Romeo und Julia, und die Geschichte eines Schiffbruchs. Dass die Geschichte eines Schiffbruchs ein zentrales Thema der europäischen Kulturgeschichte ist, ist in der Regel nicht so bekannt. Aber es ist genau das Thema, auf das ich gerne ein bisschen näher eingehen möchte, denn die Lust beim Zuschauen eines Schiffbruchs ist nicht nur das Erfolgsgeheimnis von Camerons Blockbuster Titanic, sondern, und das ist der Punkt, auf den ich hinaus möchte, sie ist auch das Sinnbild oder in gewisser Hinsicht eine Metapher für eine ganz besondere Haltung, wie wir Menschen uns zur Welt verhalten können. Und zwar eine bestimmte Haltung, die wir Menschen im Gegenüber zur Welt beziehen können, die sich vor allen Dingen seit dem 18. Jahrhundert in unserer Kultur, in unserem Kulturkreis durchgesetzt hat. Diese Haltung, die in dieser Metapher oder in dieser Szene des Zuschauens bei einem Schiffbruch gleichsam verdichtet ist, haben die Philosophen oder nennen die Philosophen gerne die ästhetische Wahrnehmung. Die ästhetische Wahrnehmung. Es gibt einen Philosophen, den ich selber sehr schätze, Hans Blumberg, lebte von 1929 bis 1996, der im Jahr 1979 ein kleines Büchlein verfasste, mit dem bezeichnenden Titel, und Sie sehen schon, dass das zu dem anfangs hier in den Raum gestellten Thema gut passt, Schiffbruch mit Zuschauern. In diesem Buch erzählt Hans Blumenberg die Geschichte dieser Szene, Schiffbruch mit Zuschauern, die sich wie ein roter Faden durch die Literatur- und Kunstgeschichte Europas hindurchzieht. Er betrachtet dies oder er bezeichnet diese Szene, Schiffbruch mit Zuschauern, als eine Daseinsmetapher, die darin besteht, dass der Mensch von einem sicheren Ufer aus ein alles andere als sicheres Erlebnis oder eine alles andere als sichere Szene beiwohnt, aber das eben aus der Perspektive desjenigen, der sich selber in Sicherheit weiß. Die Urszene für dieses Motiv Schiffbruch mit Zuschauer findet man bei einem römischen Autor, nämlich bei Lukrez, einer philosophischen Gestalt des ersten Jahrhunderts vor Christus. Und er schreibt in seinem Lehrgedicht über die Natur Folgendes. Wonnevoll ist's bei wogender See, wenn der Sturm die Gewässer aufwühlt, ruhig vom Lande zu sehen, wie ein anderer sich abmüht. Klingt irgendwie ein bisschen zynisch, aber das steht hier. Aber er sieht sich selber auch genötigt, dem einen Nachsatz anzufügen. Nicht, als ob es uns freute, wenn jemand Leiden erduldet, sondern aus Wonnegefühl, dass man selber von Leiden befreit ist. Das ist ein bisschen um die Ecke gedacht, dialektisch, und ob die Motive, die der Autor hier über seine Wonne beim Zuschauen eines Schiffbruchs oder einer ähnlichen Szene auf hoher See tatsächlich richtig beschrieben hat oder ob es nicht vielleicht doch auch so etwas wie Neugier oder Schaulust ist, sei mal dahingestellt. Aber jedenfalls haben wir hier eine Szene, in der dieses Motiv beschrieben wird. Es gibt irgendwie einen ganz besonderen Reiz, es hat einen besonderen Charme für uns Menschen, wenn wir Zeugen eines abenteuerlichen Geschehnisses werden, selber davon aber nicht betroffen sind, sondern uns selber in der Perspektive des gesicherten Zuschauers befinden. Also mit trockenem Boden unter den Füßen, während draußen auf hoher See sich dramatische Szenen zutragen. Bei Lukrez ist dieses Motiv vor allen Dingen interpretiert vor dem Hintergrund dieses eigenen Bewusstseins um die Sicherheit oder um das Befreitsein von Leiden. Und was Blumenberg in seinem Buch Schiffbruch mit Zuschauer macht, ist, dass er nun zeigt, wie dieses gleiche Motiv, Schiffbruch mit Zuschauer, sich über die Jahrhunderte verändert. Es ist immer die gleiche Szene, aber sie wird letzten Endes immer auf etwas anderes hin ausgelegt oder ihr metaphorischer Charakter verschiebt sich. So oder so ist aber diese Szene eine, die in gewisser Hinsicht auch wieder außerordentlich modern wirkt. Denn was für diese Szene charakteristisch ist, das ist diese eigentümliche Distanz, die besteht zwischen einem beobachtenden Zuschauer und demjenigen, den er beobachtet. Dem Beobachter eines dramatischen Szenarios auf der einen Seite und dem Betroffenen dieses Szenarios auf der anderen Seite. Diese Distanz, dieses distanzierte Verhältnis von Zuschauer zur Welt oder, wie wir Philosophen gerne sagen, eines Subjektes zum Objekt seiner Betrachtung und Wahrnehmung, ist eine Konstellation, die vor allen Dingen für unser neuzeitliches, modernes Lebensgefühl, unser Weltbild und unser Selbstverständnis charakteristisch ist. Dieses moderne Selbstverständnis, dieses moderne Lebensgefühl, diese moderne Sicht auf die Welt ist von keinem anderen Philosophen so scharf profiliert worden wie von René Descartes, der im Übergang vom 16. zum 17. Jahrhundert lebte und der in seinen berühmt gewordenen Meditationen über die erste Philosophie ein Gedankenexperiment machte, bei dem er sich fragte, was eigentlich ist es, worauf ich mich verlassen kann in einer ansonsten fragwürdigen, schnelllebigen, kurzatmigen Welt. Die Zeit, zu der Descartes lebte, war der 30-jährige Krieg. Und wer ein bisschen Geschichtskenntnis hat, der weiß, dass man sich in dieser Epoche der europäischen Geschichte durchaus die Frage stellen konnte, gibt es eigentlich überhaupt noch irgendetwas, worauf ich mich verlassen kann? Gibt es festen Boden unter meinen Füßen in dieser stürmischen, wie ein stürmisches Meer aufwogenden Epoche der Zeit? Descartes stellte also ein Gedankenexperiment an, das dem Zweck diente, herauszufinden, ob es ein Fundamentum in concussum, so nannte er das, ein unerschütterliches Fundament gebe, auf das sich das menschliche Leben begründen lassen könnte. Und Die Antwort, die er am Ende gab, zu dieser Antwort kam er dadurch, dass er bei seinem Gedankenexperiment sagte, ich versuche mal alles in Frage zu stellen und zu bezweifeln, was ich überhaupt nur bezweifeln und in Frage stellen kann. Das Erste, was er in Frage stellte, war all das, was ihm vermöge seiner Sinneswahrnehmung zugespielt wurde. Also wenn ich jetzt Descartes wäre, dann würde ich sagen, ich kann mir ja nicht sicher sein, dass diese Leute hier wirklich vor mir sitzen. Vielleicht ist das ja alles nur eine Projektion und eine Einbildung. Ich habe darüber keine Gewissheit. Also kommen die nicht in Frage als das Fundamentum in Concussum, auf das ich mein Leben gründen kann. Als Nächstes stellte er seinen eigenen Körper in Frage. Es könnte ja auch sein, dass der Körper nur ein Phantasma, eine Phantasmagorie unseres Intellektes ist. Lange Rede, kurzer Sinn, am Ende sagte Descartes, das Einzige, worauf ich mich wirklich verlassen kann, das Einzige, worüber es wirklich Gewissheit gibt, das ist der Umstand, dass ich zweifle, dass ich Fragen stelle. Und weil das Zweifeln und das Fragenstellen ein Akt des Denkens, des Cogitare ist, sagte Descartes, cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Und damit meinte er, das Fundament gefunden zu haben, auf das sich das menschliche Leben gründen lässt. Der feste Boden inmitten der wogenden See des Lebens, ich denke, meine Rationalität, meine Kognitionsfähigkeit. Die ist es, die mich als Menschen auszeichnet, die ist es, auf die ich mich verlassen kann, die ist es, die mein Leben trennt. Weil das so ist, ist all das, auf das ich mich nicht so gut verlassen kann, aus der Perspektive des Menschen minderwertig. Die ganze Natur, der Leib, der Körper, all das geriet Descartes zum Anderen meines Geistes. Und so kam der berühmte neuzeitliche Dualismus in die Welt. Es gibt auf der einen Seite den Geist, und das ist das eigentlich gute, verlässliche, sichere Gewissen. Und auf der anderen Seite gibt es die Natur, die ungewiss ist, die instabil ist, auf die man sein Leben besser nicht gründet. Das wogende Meer eben, im Gegensatz zum festen Fundament. Damit aber noch nicht genug. Descartes' Idee war, dass der Mensch sich als ein denkendes, geistiges Wesen, als Herr und Meister gegenüber der Natur behaupten könne. Und dieses Bewusstsein ist es, das nun fortan die Wahrnehmung des Menschen, seiner Welt und seiner Natur prägt. Der Mensch der Neuzeit, und wir sind alle in dieser Tradition, versteht sich als einer, der die Natur zu beherrschen vermag. Und der deswegen mit Wonne auf festem Land den Sturm auf hoher See beobachten kann, weil er weiß, dass er mittels seiner Intellektualität, seines technischen Verstandes, seiner Rationalität letztlich Herr über diese Natur geworden ist, dass ihm nicht wirklich etwas anhaben kann. Das ist die Grundkonstellation des neuzeitlichen Denkens, die für unsere Szene Schiffbruch mit Zuschauern, Sie werden gleich noch merken, was das mit Abenteuern und Verantwortung zu tun hat, ausschlaggebend geworden ist. Das ist die Grundszene, hier ein seiner selbstbewusstes geistiges Subjekt, dort eine ungewisse Welt, zu der sich verhalten kann, die diejenige Erfahrung prägt und trägt, um die es hier geht, nämlich die ästhetische Erfahrung, über die kein anderer Philosoph so treffende Worte gefunden hat wie dieser, nämlich Immanuel Kant. Kant definierte das ästhetische Urteil oder eben als die ästhetische Erfahrung als etwas, dessen Bestimmungsgrund nicht anders als subjektiv sein kann. Subjektiv. Wenn ich mich zur Welt erfahrend verhalte, dann entscheide ich als Subjekt darüber, was mir dort widerfährt, wie ich etwas erfahre. Und die besondere Weise, die Welt zu erfahren, um die Kant großes Aufhebens machte, ist eben die ästhetische Erfahrung. Diese Erfahrung, von der Sie jetzt schon wissen, dass sie eine Erfahrung des distanzierten Wohlgefallens gegenüber der Welt ist. Kant selber hat das wie folgt beschrieben, ich mute es Ihnen zu, Kant ist immer ein bisschen schwer zu verstehen, aber ich glaube, gemeinsam schaffen wir das. Bei dieser Art der Welt, die Welt zu erfahren, so sagt Kant, will man nur wissen, ob die bloße Vorstellung des Gegenstandes, denken Sie jetzt Schiffbruch draußen auf hoher See, in mir mit Wohlgefallen begleitet sei, So gleichgültig, ein wichtiges Wort, so gleichgültig ich auch immer in Ansehung der Existenz des Gegenstandes dieser Vorstellung sein mag. Wir sagen, bei dieser Art die Welt zu sehen, ästhetisch, ist es mir eigentlich egal, was mit denen da draußen, die Schiffbruch widerfahren, gerade passiert. Weiter. Man sieht leicht, dass es auf dem, was ich aus dieser Vorstellung in mir selbst mache, nicht auf dem, worin ich von der Existenz des Gegenstandes abhänge, ankomme, um zu sagen, er sei schön und um zu beweisen, ich habe Geschmack. Die ästhetische Erfahrung, von der Kant hier spricht, oder das ästhetische Urteil, das spricht sich immer aus, wenn ich sage, das ist schön. Denken Sie wieder an unseren Freund Lucrez, der auf dem Festland steht, den Schiffbruch sieht und sagt, das ist aber schön. Warum kann er das sagen? Weil er sich selber mit einem interesselosen Wohlgefallen, wie Kant das nennt, dieser Szene zuwendet. Es geht ihn nicht wirklich etwas an, was dort geschieht. Es ist interessant, also es ist reizvoll, es ist vielleicht erregend, es ist faszinierend, aber es betrifft mich nicht. Ich bin auf dem Trockenen. Ich kann es mir anschauen, ohne dass ich deswegen irgendetwas tun müsste. Wenn die Welt ästhetisch betrachtet, das ist der Punkt, auf den ich hinaus möchte, der ist mehr bei sich selbst als bei den Phänomenen. Oder man könnte sagen, er schwelgt in seiner Erregung angesichts dessen, was er da wahrnehmen kann, ergötzt sich an ihr, ist aber anders als diejenigen, die er da auf hoher See beobachtet, nicht selber betroffen. Wer die Welt ästhetisch erfährt, und diese ästhetische Erfahrungsweise der Welt ist die in unserer Zeit vorherrschende geworden, der hält sich eben immer in dieser eigentümlichen Distanz, die zwischen ihm als einem Subjekt und dem Objekt seiner Wahrnehmung besteht. Wobei eben, das ist der springende Punkt, dieses Objekt ihn nicht wirklich etwas angeht. Es betrifft ihn nicht. Es bleibt ihm letztlich gleichgültig, was dort geschieht, weil eben der ästhetisch wahrnehmende, erfahrene Mensch bei sich bleibt. Diese Haltung zur Welt bekundet eine Form der Selbstgewissheit des Betrachters, die sich eben in dem Bild des Schiffbruchs mit Zuschauer dadurch bekundet, dass dieser Betrachter bei sich ist, dass er im Trockenen ist, dass er selber in keiner Weise in Gefahr ist und dass er deswegen die Welt, die um ihn herum brandet und tost, mit behaglichem Interesse wahrnehmen kann. Es ist fast, wie Sie erinnern sich an mein Eingangsbild, wie im Kino oder wie im Theater. Wie wenn Sie in einem warmen Kinosessel sitzen, mit einer Tüte Popcorn in der rechten und einer Flasche Bier in der linken, wobei, wie kriegen Sie denn die Popcorn aus der Tüte? Egal. Also wenn Sie so im Kino sitzen und auf der Leinwand Augenzeuge werden, wie die Titanic untergeht. Das ist ja erstaunlich. Sie gucken sich das so an und trinken Bier dabei. Das ist ästhetische Wahrnehmung. Das ist Schiffbruch mit Zuschauern. Das ist eine Haltung, die wir Menschen uns in der Moderne angewöhnt haben, die aber in früheren Zeiten alles andere als selbstverständlich war. Es gibt einen ganz interessanten Diskurs zwischen zwei Gestalten der Aufklärungszeit, die sich genau über dieses Phänomen Gedanken gemacht haben, nämlich zwischen einem französischen Aufklärer Ferdinando Galiani auf der einen Seite und dem berühmten Voltaire auf der anderen Seite. Beide gingen der Frage nach, was es denn ist, was Menschen so sehr daran fasziniert, einem Schiffbruch beizuwohnen, wenn man selbst davon nicht betroffen ist. Voltaire war der Meinung, das leitende Motiv dabei sei gar nichts anderes als die Befriedigung der Neugierde. Man könnte auch sagen, die Schaulust. Galiani hingegen meinte aber, dass die entscheidende Grundbedingung der Neugier etwas anderes sei, nämlich gerade diese eigentümliche Sicherheit, in der sich der Zuschauer weiß. Er sagte, je sicherer der Zuschauer da sitzt und je größer die Gefahr ist, die er sieht, umso mehr wird er sich für das Schauspiel erwärmen. Hier ist der Schlüssel zu den Geheimnissen der tragischen, komischen und epischen Kunst. David Cameron, der Regisseur von Titanic, hat jedenfalls von diesem Schlüssel auf virtuose Weise Gebrauch gemacht. Er hat erkannt, dass es für den Menschen der Moderne, der Neuzeit ein eigentümlicher Charme ist, sich selber in dieser behaglichen Situation des sicheren Zuschauers zu wissen und dem Spektakel eines Schiffbruchs oder einer Katastrophe oder eines Dramas aus dieser Distanz des ästhetischen Zuschauers beizuwohnen. Es ist ganz charakteristisch und bezeichnend, dass genau in dieser Zeit, also so im 18. Jahrhundert, im Übergang zum 19. Jahrhundert, das Thema Schiffbruch mit einer auffälligen Häufigkeit dann auch in der europäischen und abendländischen Kunst wiederkehrt. Ich möchte Ihnen nur ein paar Kostproben davon geben. Jakob Philipp Hackert, Küstenlandschaft mit Seesturm, 1773. Sowas liebten die Menschen. William Turner, der Schiffbruch, 1805. Oder auch in Russland, Alexander Orlowski, Schiffbruch von 1809. Oder der große norwegische Maler Johann Christian Clausen Dahl, Schiffbruch an der norwegischen Küste, 1831. Und selbst noch ein anderer russischer Maler namens Iwanowski malt 1873 seine Variante des immer wieder beliebten Motivs Schiffbruch. Warum diese Bilder? Ich denke, all das belegt, dass die Szene vom Schiffbruch mit Zuschauern eben zu genau der Zeit populär wurde, als der ästhetische Blick, diese ganz spezifische Form, ästhetisch die Welt wahrzunehmen, zu derjenigen Haltung des Menschen wurde, die mehr und mehr sich in der Welt durchsetzte. Es ist eben die Zeit, das 18. Jahrhundert, das 19. Jahrhundert, in der dieses Schiffbruchszenario vom Meeresstrand zunächst ins Theater und schließlich nach überall verlegt wird. Der ästhetische Blick, der in diesem Bild Schiffbruch mit Zuschauer gleichsam zu einer Metapher verdichtet ist, wird zur beherrschenden Grundhaltung des modernen Menschen. Wir alle haben es uns über die Jahrzehnte, über die Jahrhunderte angewöhnt, sicherlich auch sehr stark unter Eindruck der Medien, die wir gebrauchen, uns zur Welt als Zuschauer zu verhalten oder gar als Schaulustige. Das heißt, wir können unsere Schaulust befriedigen, ohne uns dem Spektakel selber ausliefern zu müssen. Wir haben gelernt, uns erregen zu lassen, ohne von dieser Erregung in irgendeiner Form ins Handeln gerufen oder geführt zu werden. Wir bleiben halt unbeteiligt. Wir können uns ansprechen lassen, ohne dabei eine Antwort zu geben. Wir können uns anrufen lassen, aufrufen lassen, ohne dabei uns zur Verantwortung gerufen zu wissen. Oder eben wir können die Welt erfahren, wir können etwas erfahren, ohne dass wir in irgendeiner Weise davon betroffen sind. Und das ist eben die Interpretation oder die Bedeutung, die ich hier heute gerne probeweise dem Begriff Erfahrung geben möchte. Erfahren als eine Weise, wie wir uns zur Welt verhalten können, ohne dass wir uns von dem, was uns dabei begegnet und widerfährt, wirklich betreffen lassen. Erfahrung ist hier verstanden in dem Sinne, den ein bedeutender Philosoph einmal eingeführt hat, den ich selber sehr schätze, Martin Buber, der über die Erfahrung Folgendes sagte: Der Mensch befährt die Fläche der Dinge und erfährt sie. Das finde ich ist sehr schön ausgedrückt. Wir befahren die Fläche der Dinge und erfahren sie auf diese Weise. Was sagt, dass die Erfahrung in diesem Sinne, wie ich ihn hier verwende, immer etwas Oberflächliches bleibt. Und deswegen kann Buber weiter sagen, der Erfahrende hat keinen Anteil an der Welt. Die Erfahrung ist ja in ihm. Der Erfahrene ist ganz bei sich, bleibt auch bei sich, ergötzt sich an seiner Erfahrung und nicht zwischen ihm und der Welt. Die Welt hat keinen Anteil an der Erfahrung. Sie lässt sich erfahren, aber es geht sie nichts an, denn sie tut nichts dazu und ihr widerfährt nichts davon. Gerade der zweite Teil dieses Zitates klingt überraschend. Ja, hier wird gesagt, die Welt selber erfährt oder der Welt selber widerfährt nichts dabei, wenn der Mensch sie lediglich erfährt. Was heißt das? Halten wir noch mal fest. Wer eine Erfahrung macht, haben wir gesagt, verhält sich zur Welt wie ein Zuschauer. Das heißt, er verhält sich zur Welt ästhetisch. Er ist vielleicht erregt, aufgewühlt von dem, was ihm widerfährt, aber er bleibt doch in der Tiefe seiner Seele oder in der Tiefe seines Herzens unberührt. Oder um es nochmal auf die Formel zu bringen, wer eine Erfahrung macht, in dem Sinne, wie wir hier eben Erfahrung gebrauchen, und Sie erinnern sich, ich will den Begriff gegen Erlebnis abgrenzen, wer eine Erfahrung macht, bleibt bei sich, genießt seine Erregung, ohne zu handeln. Das ist der springende Punkt. Und deswegen wirkt die Erfahrung nicht zurück in die Welt. Sie erfahren etwas und sie sind gleichsam, sie absorbieren das, was da geschehen ist. Sie nehmen es auf, sie verbuchen es auf dem Konto ihres Erfahrungsreichtums, aber da bleibt es dann auch. Sie nehmen es auf, ohne in die Welt zurückzuhandeln. Ohne in der Welt sich handeln zu betätigen. Weshalb eben Buber in dem gerade zitierten Wort sagen kann, die Welt hat keinen Anteil an der Erfahrung, sie lässt sich erfahren, aber es geht sie nichts an und ihr widerfährt nichts davon, weil sie nämlich keine Antwort bekommt. Weil sie keine Antwort bekommt und sie bekommt deswegen keine Antwort, weil der die Welt ästhetisch als Zuschauer erfährt, sich von dem, was ihm dort widerfährt, nicht in die Verantwortung gerufen weiß. Und das, meine Damen und Herren, ist nun ganz anders bei dem anderen Protagonisten unserer Eingangsszene Schiffbruch mit Zuschauern, nämlich beim Betroffenen, beim Schiffbrüchigen. Der Schiffbrüchige selbst ist nämlich durchaus nicht in der Lage, interessenlos und teilnahmslos dem beizuwohnen, was ihm da widerfährt. Ganz im Gegenteil. Der muss handeln, der muss Antwort geben auf den Sturm und auf den Schiffbruch, der ihm dort widerfahren ist. Der Schiffbrüchige macht so gesehen keine Erfahrung. Er bleibt nicht unberührt von dem, was ihm widerfährt. Er erlebt ein Abenteuer. Was der Kinobetrachter, der Zuschauer, der auf dem trockenen Land oder im Theatersessel sitzt, eben nicht tut. Der genießt ein ästhetisches Event. Aber der Betroffene, der erlebt ein Abenteuer. Damit komme ich zum zweiten zentralen Stichwort: Abenteuer. Was ist damit denn eigentlich gemeint? Was ist ein Abenteuer? Ich habe Ihnen hier ein Bild mitgebracht, das für mich aus der Dokumentation eine der abenteuerlichsten Geschichten ist, die ich kenne, die ich sehr gerne mag. Sie kennen das vielleicht. Kennen Sie die Geschichte von Shackleton, dem englischen Seefahrer, der eine Südpolexpedition unternommen hatte, die dann ziemlich böse scheiterte? Aber ihm gelang es, unter mehr oder weniger unmöglichen und aussichtslosen Umständen seine gesamte Crew zu retten. Das war ein wirkliches Abenteuer. Es gibt auch eine tolle Verfilmung von fällt mir der Name nicht ein. Aber lohnt sich sehr anzuschauen, Shackleton. Und wenn ich jetzt über Abenteuer rede, ich erwähne das deswegen, habe ich, um das Ganze ein bisschen auch mit Bildern zu illustrieren, einige alte Fotos ausgesucht, die von dieser gescheiterten Expedition von Shackleton Kunde geben. Also, Abenteuer. Wir waren gerade beim Schiffbrüchigen und ich sagte, anders als der Betrachter, der Beobachter, macht der Schiffbrüchige keine Erfahrung, sondern er erlebt ein Abenteuer. Das heißt, er ist ein Betroffener. Und zwar ist er, wenn Sie so wollen, existenziell betroffen. Das heißt, ihm widerfährt etwas, ihn trifft etwas, das heißt betroffen sein, ihn trifft etwas, das ihn in der Ganzheit seines Lebens berührt, das ihn unbedingt etwas angeht, und zwar mit Leib und Seele. Und wenn uns etwas widerfährt, wenn wir etwas erleben, das uns ganz und gar mit Leib und Seele betrifft, das uns unbedingt etwas angeht, dann, das wäre mein Vorschlag, können wir sagen, erlebt dieser Mensch ein Abenteuer. Das heißt, ein Abenteuer erfährt man nicht, sondern man erlebt es oder auch man durchlebt es. Und eben das ist es, was das Abenteuer oder was den Abenteurer vom ästhetischen Beobachter unterscheidet. Dieser Punkt ist mir aus folgendem Grund ganz wichtig, denn er macht eines deutlich. Ob etwas ein Abenteuer ist oder nicht, entscheidet sich nicht an dem Geschehen selbst, sondern es entscheidet sich an der Art und Weise, wie wir uns zu diesem Geschehen verhalten, zu diesem Widerfahren. Sie können in einen Schiffbruch geraten, theoretisch, und können sich das Ganze mit der Haltung des ästhetischen Zuschauers anschauen. Sie können es aber auch auf sich wirken lassen, Sie können sich davon betreffen lassen, und wenn das der Fall ist, dann wird dieses Ereignis in Ihren Augen bei Ihnen für Sie zu einem Abenteuer. Das hat etwas damit zu tun, dass wir Menschen tatsächlich in der eigentümlichen Lage sind, selber darüber entscheiden zu können, zumindest in den meisten Fällen, wie wir uns zur Welt verhalten wollen, welche Haltung wir gegenüber der Welt beziehen wollen. Dazu hat sich Martin Buber bemerkenswerte Überlegungen gemacht. Er sagte nämlich, der Mensch kann sich auf zweierlei Weise zur Welt verhalten. Er kann sich zum einen zur Welt verhalten als das, was er ein Es nennt. Es, er, sie, es, Sie wissen. Oder wir können uns zur Welt verhalten, als ob die Welt unser Du sei. Was meint das? Verhält sich der Mensch zur Welt oder zu anderen Menschen als zu seinem Es, dann, so Buber, macht er mit der Welt oder eben mit den Menschen eine Erfahrung. Verhält sich der Mensch zur Welt oder auch zu anderen Menschen als zu seinem Du, dann lässt er es zu, dass zwischen ihm und dem bzw. den anderen, dass es zwischen ihm und den anderen zu einer Begegnung kommt. Begegnung ist das Wort, das hier kursiv ist. Begegnung ist quasi die Art und Weise, wie wir uns so zur Welt verhalten, dass sie für uns zu einem Erlebnis wird. Begegnung ist also etwas anderes als eine Erfahrung, weil die Begegnung immer existenziell ist und niemals ästhetisch. Sie wissen jetzt, was das heißt. Existenziell heißt, es geht mich an, und zwar mich mit Haut und Haar, mit Leib und Seele. Ich kann mich nicht interessenlos distanziert zu dem verhalten, was mir begegnet. Eine Begegnung ist anders gesagt ein unbedingtes Angegangensein. Wem etwas begegnet, der hat immer ein Gegenüber, das ihm etwas zu sagen hat. Und nicht einfach nur einen objektiven, neutralen Gegenstand, zu dem ich mich so oder anders verhalten könnte. Nochmal Martin Buber. Er sagt, wer zur Welt du sagen kann, wem die Welt so begegnet oder wem die Welt in der Haltung dieses du begegnet, der hat kein Etwas zum Gegenstand, das er jetzt konsumieren oder ästhetisch genießen könnte. Nein, wer du spricht, hat kein Etwas, er hat nichts. Er hat nichts, aber er steht in der Beziehung. Er steht in der Beziehung, das heißt, er ist existenziell, wesentlich bei der Sache. Er bewegt sich nicht zu der Welt im Modus des ich habe eine Erfahrung, sondern ich bin betroffen. Er wird gleichsam mit seinem eigenen Sein, mit seinem eigenen Wesen konfrontiert. Nochmal Buber. Der Mensch, zu dem ich du sage, den erfahre ich nicht.
aber ich stehe in der Beziehung.
Erst wenn ich daraus heraustrete, erfahre ich ihn wieder.
Erfahrung ist du ferne. Beziehung kann bestehen, auch wenn der Mensch, zu dem ich du sage, in seiner Erfahrung es nicht vernimmt. Denn du ist mehr, als es weiß. Du tut mehr und ihm widerfährt mehr, als es weiß. Hierhin, sagt Buber, langt kein Trug. Hier ist die Wiege des wirklichen Lebens. Was will er damit sagen? Dieser letzte Satz, der weist darauf hin, dass eine echte Begegnung, ein echtes Erlebnis und damit eben auch ein Abenteuer nicht alleine da geschieht oder sich zutragt, wo sich zwei Menschen begegnen. Nein, so etwas kann uns überall widerfahren, aber immer nur dann, wenn wir es zulassen, dass uns etwas begegnet, dass uns etwas widerfährt, das uns unbedingt zu treffen vermag. Dass wir es zulassen, Betroffene zu sein von der Welt, in der wir leben und eben nicht immer nur ästhetische Beobachter dieser Welt. Und das auch dann, wenn dasjenige, was uns da betrifft, selber gar nichts davon weiß, weil es zum Beispiel ein Kunstwerk ist oder ein Naturereignis oder eben ein Schiffbruch, eine Situation, die uns so berührt, so betrifft, so bewegt, dass sie uns gleichsam in unsere Existenz etwas angeht. Also können wir sagen, auch ein Schiffbruch kann für einen Mensch ein Du sein. Und wenn er dies ist, dann ist er eben nicht die Erfahrung des Beobachters, sondern das abenteuerliche Erlebnis des Betroffenen. Was passiert damit? Dieses Erlebnis führt dazu, dass der Betroffene nicht der bleibt, der er war, während der Erfahrene immer nur bei sich bleibt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir uns von der Welt betreffen lassen, wenn wir es zulassen, dass die Dinge, die uns begegnen, die Menschen, die uns begegnen, die Situation, die uns widerfahren, uns wirklich etwas angehen, wenn wir es zulassen, dass sie uns in der Tiefe unseres Seins mit Haut und Haar und Leib und Seele berühren, dann lassen wir es auch zu und lassen es geschehen, dass wir uns unter diesem Erlebnis transformieren, dass wir uns verändern, dass etwas in uns anders sein wird, nachdem wir dieses Abenteuer erlebt haben. Denken Sie wieder an den Zuschauer im Kinosessel, der kommt so aus der Titanic, wie er reingegangen ist. Wenn er denn es wirklich gelernt hat, das Ganze als eine ästhetische Erfahrung zu konsumieren und sich nicht davon existenziell berühren zu lassen. Aber das ist es eben, was das Abenteuer auszeichnet, im Gegenteil oder im Gegensatz zur ästhetischen Erfahrung. Das Abenteuer wirkt auf die Lebendigkeit des Erlebenden. Es weckt im Menschen ungeahnte Potenziale. Es lässt den Menschen wachsen und reifen. Und gerät auf diese Weise, um dieses Wort von Martin Buber nochmal zu zitieren, zu einer Wiege des wirklichen Lebens. Denn Buber war es, der auch sagte, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Das heißt, das wirkliche Leben, das wesentliche Leben, das, was uns in unsere Lebendigkeit führt und trägt, das erleben wir überall da, wo wir bereit sind, uns von der Welt berühren und angehen zu lassen, wenn wir dasjenige in uns ausprägen, was man ein abenteuerliches Herz nennen könnte. Was wir also festhalten können, ist Folgendes. Ein Abenteuer, und es ging uns ja darum, diesen Begriff des Abenteuers aufzuklären, hat immer den Charakter eines Widerfahrnisses. Es ist etwas, das uns begegnet, etwas, das uns widerfährt, das auf uns zukommt, und zwar so auf uns zukommt, dass es uns wirklich in der Tiefe unseres Seins betrifft. Dass uns gleichsam bedingungslos in Anspruch nimmt und uns gerade dadurch, dass es uns bedingungslos in Anspruch nimmt, dazu aufruft, in unsere eigene wirkliche Lebendigkeit hineinzufinden. Deswegen, und das ist ein wichtiger Punkt, gerade auch für Sie als Erlebnispädagogen, können Abenteuer nicht inszeniert werden. Sie können es nicht herbeizwingen, das Abenteuer. Man kann es suchen, natürlich. Es gibt Leute, die suchen das Abenteuer. Die nennt man dann Abenteurer. Aber es lässt sich definitiv nicht machen oder herstellen. Das Abenteuer ist kein Produkt technischen Könnens, sondern das Einzige, was sie tun können, ist, dass sie Räume öffnen, Räume bereitstellen, in denen Menschen wirklich zu Betroffenen werden, Betroffenen von dem Sein dieser Welt, sodass ihnen ein Abenteuer zuteil werden kann. Das hat einen einfachen Grund. Es ist nämlich tatsächlich so, und wenn Sie das ein bisschen auf sich wirken lassen, werden Sie, denke ich, dem zustimmen können. Nur das, was wir nicht selber gemacht haben, was wir nicht selber Kraft unseres technischen Könnens, unserer Intelligenz oder wie auch immer produziert oder hergestellt haben, geht uns wirklich etwas an. Nur das, was wir nicht selber gemacht haben, trifft uns in der Tiefe unseres Seins und macht uns so gesehen zum Betroffenen. Deswegen können wir sagen, dass das Abenteuer immer ein Angang ist. Ein schönes Wort, Angang. Ein Angang, das ist etwas, was uns herausfordert. Ein Angang, der uns begegnet und uns nachgerade dazu zwingt, der Welt, die uns dort begegnet, etwas zu entgegnen. Ein Angang, der uns in Anspruch nimmt und uns dazu nötigt, ihm mit unserem Handeln, mit unserem Tun, vielleicht auch mit unserem Lassen, auch das ist möglich, Antwort zu geben. Man kann also sagen, ein Angang, der uns in eine Konversation, in ein Gespräch, in einen Dialog, in eine Begegnung eben mit der Welt versetzt. Wenn wir uns das klar gemacht haben, können wir jetzt nochmal zusammenfassend den Unterschied zwischen Erfahrung und Abenteuer auf die Formel bringen. Anders als der Erfahrende bleibt der Abenteurer bei dem, was ihm widerfährt, nicht bei sich. Anders als der Erfahrende wächst der Abenteurer deswegen über sich hinaus, oder er kann jedenfalls über sich hinaus wachsen. Er bleibt eben nicht bei sich, er wächst über sich hinaus. Anders als der Erfahrende taucht der Abenteurer dabei ein ins wirkliche Leben, in Lebendigkeit. Deswegen suchen eben viele Menschen Abenteuer, weil sie wissen, dass wenn ihnen ein Abenteuer widerfährt, sie auf eine ganz besonders intensive Weise lebendig sein können. Und schließlich, und das ist der Punkt, auf den das alles hinauslaufen soll, anders als der Erfahrende steht der Abenteurer damit in der Verantwortung. Womit ich zum letzten Stichwort, da wird dann auch zum Schlussteil kommen, nämlich zum Stichwort Verantwortung. Das übrigens ist Shackleton selbst, den wir da sehen. Verantwortung. Wer etwas zu erleben wagt, also wer sich letztlich auf das Abenteuer des Lebens einlässt, denn das, meine Damen und Herren, ist ja die Pointe bei alledem. Das ganze Leben kann uns zum Abenteuer gereichen oder kann uns zum Abenteuer werden, wenn wir denn den Mut einbringen, uns vom Leben betreffen zu lassen. Uns von dem, was das Leben uns anbietet, tatsächlich angehen und berühren zu lassen. Wenn wir also dieses Wagnis eingehen, uns auf das Abenteuer des Lebens einzulassen, dann übernehmen wir damit Verantwortung für uns. Dann nämlich sind wir bereit, dem, was das Leben uns zu sagen hat, Antwort zu geben. Und diese Verantwortlichkeit zeigt sich auf zweierlei Weise. Zum einen daran eben, dass sich der abenteuerliche Mensch vom Leben, das heißt eben von der Welt und den anderen Menschen, etwas sagen lässt. Und dann vor allen Dingen daran, dass er auch bereit ist, auf das, was ihm begegnet, mit seinem ganzen Sein eine Antwort zu geben. Und das heißt, Antwort zu sein, das heißt letztlich verantwortlich sein. Verantwortlich sind wir überall da, wo wir den Mut aufbringen, mit unserem ganzen Sein, mit unserem Wesen, eine Antwort zu sein. Auch dazu kann man nochmal Martin Buber zitieren. Sie merken schon, dieser Philosoph ist für unseren Zusammenhang wichtig. Er sagt, echte Verantwortung gibt es nur, wo es wirkliches Antworten gibt. Antworten worauf? Antworten auf das, was einem widerfährt, was man zu sehen, zu hören, zu spüren bekommt. Und jetzt sagt er, jede konkrete Stunde mit ihrem Welt- und Schicksalsgehalt, die der Person zugeteilt wird, ist dem Aufmerkenden Sprache. Das heißt, sie spricht mich an, sie nimmt mich in Anspruch. Jede konkrete Stunde kann für mich zu einem Abenteuer werden. Wenn ich denn den Anspruch, der an mich ergeht, wenn ich diesen Anspruch vernehme und eben mit meinem eigenen Leben Antwort gebe. Ich will sagen, ich sagte es schon, das Abenteuer des Lebens. Dem Leben so zu begegnen, dass wir uns etwas von ihm sagen lassen, dass wir uns in Anspruch nehmen lassen, um dann eben Antwort geben zu können. Das ist es, glaube ich, was den Abenteurer oder das abenteuerliche Herz des Menschen auszeichnet, dass es weiß, dass ihm etwas gesagt wird und den Mut aufbringt, darauf Antwort zu geben. Noch einmal Martin Buber. Die Wirkung des Gesagtbekommens ist eine völlig andere als die des Betrachtens und Beobachtens. Denken Sie nochmal an den Schiffbruch mit Zuschauern. Es kann sein, dass ich sogleich zu antworten habe. Es kann auch sein, dass dem Sagen eine lange, vielfältige Transmission bevorsteht. Und das heißt, dass ich darauf anderswo, anderswann, anders wem antworten soll. Immer aber ist mir ein Wort, und wenn Sie Ihr Wort hören, dann denken Sie an Anspruch, ist ein Wort, mir ein Wort geschehen, das eine Antwort heischt. Und das ist genau der springende Punkt. Wo ich mich darauf einlasse, dass mir ein Mensch, ein Ding, eine Situation zu einem Du wird, das mir etwas zu sagen hat, dann nehme ich es auf mich, Antwort zu geben. Anders eben als die Erfahrung erheischt die Begegnung, das Erlebnis, das Abenteuer, eine Antwort. Anders als die Erfahrung ruft mich die Begegnung, das Abenteuer in die Verantwortung. Warum? Weil ich eben mich selber gemeint weiß, weil ich weiß, dass das, was mir hier widerfährt, dass derjenige, diejenige, die mir hier widerfahren, mich angehen. Wenn das der Fall ist, verharre ich nicht im ästhetischen Genuss, dann bleibe ich nicht bei mir, sondern dann lasse ich mich berühren. Und zwar eben als Person, als ganze Person. Sie können es auch etwas poetisch sagen, ich lasse mich in der Tiefe meines Herzens berühren, das eben genau dadurch zu einem abenteuerlichen Herz wird. Das abenteuerliche Herz ist ein schönes Bild, das ist der Titel eines Buches von Ernst Jünger. Vielleicht kennt der ein oder andere diesen Autor, ein faszinierender Autor, der berühmt wurde durch sein Buch In Stahlgewittern, in dem er seine Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg beschrieb. Das war durchaus ein Abenteuer. Der aber dann über die ganze Spanne seines 102 Jahre währenden Lebens immer mehr dazu kam, das Abenteuer in allem zu entdecken. Er wurde später einer der führenden Insektenforscher Europas, der sich mit dem Abenteuer des Insektenlebens beschäftigte. Er wurde zu einem der führenden Experimentatoren mit LSD, zusammen mit Ernst Hoffmann, dem Erfinder, weil er das Abenteuer der Drogen erproben wollte. Er suchte immer neue Abenteuer und fand sie überall, in den Beziehungen mit den Menschen, letztlich mit allem. Er war ein Mensch, der das abenteuerliche Herz so weit kultivierte, dass ihm tatsächlich das Leben im Ganzen zum Abenteuer wurde. Das heißt, der Abenteurer, der sich im Herzen vom Sein dieser Welt berühren lässt, das heißt also, der sich angehen lässt vom Sein dieser Welt und sich eben nicht in die Komfortzone der ästhetischen Wahrnehmung zurückzieht, gibt Antwort mit seinem abenteuerlichen Herzen. Deshalb, um wieder ein wenig mit den Worten zu spielen, aber Sie merken schon, es ist mehr als nur ein Spiel mit Worten, deshalb ist der Abenteurer per Definitionem beherzt Oder wenn Sie es auf Französisch haben wollen, ist couragiert. Courage leitet sich ja her vom französischen Wort cœur, was nichts anderes bedeutet als Herz. Der Abenteurer ist beherzt, er ist mutig, weil er es eben immer wieder aufs Neue wagt, sich von der Welt, von den anderen Menschen, von den Situationen, die ihm widerfahren, im Herzen berühren zu lassen. Und weil er beherzt ist, ist er auch in der Lage zu handeln. Weil er beherzt ist, kommt er ins Tun. Er weiß sich, um es nochmal zu sagen, von dem, was ihn da angeht, was ihn da anspricht, in die Verantwortung gerufen. Und dieser Verantwortung kommt er nach, indem er handelt. Das heißt, der vom Schiffbruch Betroffene begnügt sich eben nicht damit zuzugucken, wie sich ein anderer auf dem Meer abplagt, so wie es Lucrez vor 2000 Jahren tat, sondern er wird die Ärmel hochkrempeln und wird mit anpacken und wird sagen, was kann ich hier tun? Eine ganz andere Haltung als die ästhetische Haltung des Beobachters. Wer also in sich das abenteuerliche Herz bewahrt hat oder es kultiviert hat, der weiß sich zur Verantwortung berufen. Und er wird tätig und beherzt in der Welt wirken. Das Problem, meine Damen und Herren, besteht nun allerdings darin, dass die wenigsten Menschen in der Welt, in der wir leben, ihr abenteuerliches Herz bewahrt haben. Sie hatten es vielleicht mal als Kinder auf dem Abenteuerspielplatz. Aber sie haben es versäumt, ihr eigenes Leben zu einem Abenteuerspielplatz zu machen, weil sie es eben gelernt haben, die Welt anders wahrzunehmen. Weil der Mensch, der modern ist, gelernt hat, die Welt aus der sicheren Distanz der ästhetischen Anschauung zu betrachten. Wenn er in die Berge geht, geht er auf die Aussichtsplattform und nicht in die Wand. Weil wir es gelernt haben, uns von nichts und niemandem wirklich angehen zu lassen. Sie kennen das vielleicht, wenn Sie durch die Welt gehen, begegnen Ihnen immer wieder Leute, die Ihnen sagen, Sie haben mir schon mal gar nichts zu sagen. Von Ihnen muss ich mir doch nichts sagen lassen. Wir neigen dazu, uns unberührbar zu machen, uns von nichts mehr ansprechen zu lassen, alles zu konsumieren und sich eben nichts mehr sagen zu lassen. Oder, was sich auch allen Teilen beobachten lässt, in unserer Welt neigen wir dazu, alles in konsumierbare Events zu konvertieren. Da wird eben das, was früher mal ein Erlebnis war, zur Ware, die Sie kaufen und konsumieren können. Sie können sich dann gelegentlich erregen und Sie können sich in Ihrer Erregung gefallen. Sie können sich auch gelegentlich empören und an Ihrer Empörung ergötzen. Aber bei alledem verschanzen Sie sich am Ende in der Komfortzone, meistens hinter dem eigenen Monitor. Dort, wo man eben im Trocknen sitzt und wo man vieles erfahren, aber nichts, buchstäblich nichts erleben kann. Oder um es auf die Formel zu bringen, wir lassen uns gerne unterhalten, aber wir unternehmen dabei nichts oder wenig. Wenn ich das so sage, dann verstehen Sie mich nicht falsch. Dass das so ist, ist nicht die Schuld der einzelnen Menschen. Man kann niemanden dafür beschuldigen, dass er es verlernt hat, ein Abenteurer zu sein oder das abenteuerliche Herz in sich schlagen zu lassen. Wir können niemanden dafür beschuldigen, dass er sich hinter den Monitor in die Komfortzone der ästhetischen Betrachtung verschanzt. Denn das Problem ist ganz einfach, dass wir in einer Welt leben, die so eingerichtet ist, dass sie letztlich nur noch sehr, sehr wenig Platz und sehr wenig Raum gibt. Für die Begegnung, für das Abenteuer, für die Konversation. Noch ein letztes Mal Martin Buber. Er sagt, was mir widerfährt, ist Anrede an mich. Als das, was mir widerfährt, ist das Weltgeschehen Anrede an mich. Nur, und jetzt beschreibt er das, was in unserer Welt fortwährend geschieht, indem ich es sterilisiere, es von Anrede entkeime, kann ich das, was mir widerfährt, als einen Teil des mich nicht Meinenden mich nicht betreffenden Weltgeschehens fasse. Diese Kunst der Sterilisierung und Entkeimung dessen, was uns widerfährt, die haben wir im 21. Jahrhundert im digitalen Zeitalter extrem weit entwickelt. Das zusammenhängende, sterilisierte System, in das sich all dies nur einzufügen braucht, sagt Martin Buber, ist das Titanenwerk der Menschheit. Und dieses Titanenwerk der Menschheit, meine Damen und Herren, das zeitigt in unserer Zeit verheerende Konsequenzen. Denken wir nur an die Zerstörung der Umwelt, denken wir nur an den schwindenden Gemeinsinn, denken wir nur an die Welle der Digitalisierung, die über uns hereinbricht und die uns mehr und mehr aus der analogen Welt entfremdet. All das hat etwas mit dem Titanenwerk der Menschheit zu tun, mit dem Errichten eines ökonomisch-politischen Systems, das uns in die Lage versetzt, alles, was uns begegnet, sofort als Ware zu konsumieren und uns auf diese Weise davon abhält, uns von ihm betreffen zu lassen, sodass es uns wirklich etwas angeht, sodass wir das abenteuerliche Herz in uns am Leben halten können. Das Titanenwerk der Menschheit. Das Titanenwerk der Menschheit, für das die Titanic, ich komme zurück zum Anfang, schon vor 100 Jahren ein sprechendes Symbol war. Dieses Titanenwerk der Menschheit erleidet in unseren Tagen einen Schiffbruch globalen Ausmaßes. Doch es scheint so, dass wir nichts unternehmen, weil wir es verlernt haben, uns davon wirklich berühren zu lassen, uns davon wirklich angehen zu lassen, weil wir uns eben nicht mehr in der Verantwortung sehen für das, was uns dort widerfährt, oder weil wir die Courage verloren haben, da das abenteuerliche Herz in uns erloschen oder erlahmt ist. Schluss. Was bedeutet das für Sie, die Sie hier vor mir sitzen? Welchen Auftrag können wir daraus ernehmen? Was ist oder worin besteht unsere Verantwortung, zu der uns das Gesagte ruft, von dem ich hoffe, dass es für Sie zu einem philosophischen Abenteuer geworden ist? Was also ist zu tun? Ich glaube, was wichtig ist, das möchte ich gerade Ihnen, die Sie hier vor mir sitzen, als Erlebnispädagogen und Pädagoginnen sagen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir immer wieder aufs Neue Räume schaffen, in denen Menschen Abenteuer erleben können. Räume, in denen das abenteuerliche Herz gleichsam reanimiert wird. Dass sie zu so etwas werden wie den, ich kann das Wort nicht aussprechen, Defibrillatoren des abenteuerlichen Herzens. Das könnte, finde ich, eine spannende Aufgabe für eine avancierte Erlebnispädagogik sein. Der Auftrag der Erlebnispädagogik könnte heute darin bestehen, Menschen aus der Komfortzone der digitalen Welt zu befreien. Und ich meine das im vollen Sinne des Wortes. Es geht hier wirklich darum, sie zu befreien. Menschen darin zu unterweisen ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber sie darin zu begleiten, sich wieder berühren zu lassen von der Welt, in der sie leben. Räume zu öffnen, in denen Menschen berührt werden können, um auf diese Weise eben Erlebnisse zu ermöglichen, die sie wirklich in ihre Verantwortung rufen, das Verantwortungsbewusstsein in ihnen wachkitzeln oder eben das abenteuerliche Herzen in ihnen wach küssen. Es gilt also, den Verführungen der Gegenwart zu widerstehen. Eben nicht Räume des Selbstgenusses zu öffnen. Das ist die Verführung. Das wäre der Irrweg. Dass sie Räume öffnen, in denen die Menschen sich selbst genießen können. Dass sie konsumierbare Events organisieren. Oder eben ästhetische Inszenierungen vermarkten. Wenn sie das täten, glaube ich, würden sie ihren gesellschaftlichen Auftrag verfehlen. Der gesellschaftliche Auftrag der Erlebnispädagogik, und das wäre mein Schlusswort und Appell an Sie, lässt sich auf eine einfache Formel bringen. Räume schaffen, in denen der Anspruch des Lebens an die Menschen so unüberhörbar wird, dass sie nicht mehr umherkommen zu begreifen, dass ihnen das Leben überantwortet wurde, um eine individuelle Antwort darauf zu sein. Und das heißt, verantwortlich zu sein. Für dieses Leben, für diese Welt, für diese Gesellschaft. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und Ihre Aufmerksamkeit.